Ja, hallo miteinander. Willkommen zum zweiten Podcast der Adventure Corner, zumindest der aktuellen Reihe. Dieses Mal haben sich versammelt.
Susanne.
Hallo.
Sollen wir das nochmal machen?
Das war so gut.
Das Ich hätte eigentlich vorgehofft, dass ihr einfach selbstständig euch meldet. Ich habe gemerkt, die Moderation ist
Das
noch.
habe ich mir gedacht, aber nachdem du dann gesagt hast, da und ihr Tobias, ja. Ja, wir sollten schon selbst unseren Namen sagen, finde ich auch besser.
Die Moderation ist im Schlamm stecken geblieben.
Ja. Ja, wir machen es nochmal.
Dann beginne ich nochmal.
Take 2.
Take 2, Klappe. Hallo und willkommen zum zweiten Teil der Hallo und willkommen zum zweiten Adventure Corner Podcast, zumindest der aktuellen Reihe. Und wir haben reihum versammelt.
Susanne, hallo?
Ich bin der Tobias, hallo.
Und nicht der Matthias.
Und ich bin der Peter. Hallo miteinander. Wir haben uns diesmal unsere lieben Patrons gefragt, was wir denn für ein Thema nehmen konnten. Und da wurde mit überwältigender Mehrheit von dreimal so viele wie alle anderen Themen bei sechs Teilnehmern Crunch gewählt. Also die Spieleindustrie und Crunch. Und ja, ein Thema, das derzeit sehr gerne aufgearbeitet wird, gerne bearbeitet wird. Wir haben uns gedacht, auch in der Adventure-Szene gibt es Crunch. Und drum, ihr werft das Wort einfach mal reihum und wir werden dann einfach miteinander ein schönes kleines Gespräch führen darüber. Susanne,
Ja,
Crunch, was ist
Crunch.
das? Was kannst du damit tun?
Mir fällt spontan das ganze Getue rund um Cyberpunk ein, wo das ja zuletzt ziemlich breit getreten worden ist in den Medien. Ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, aber allein, dass das mittlerweile, ich glaube, beim 12. Patch ist, sagt, dass der Crunch einfach nicht wirklich die Qualität beeinflusst hat oder eher ins Negative beeinflusst zu haben scheint, weil ich glaube, wenn Leute so viel in kurzer Zeit arbeiten müssen, dass irgendwann einfach die Qualität auch darunter leidet, weil Leute, die unausgeschlafen und gestresst sind, können halt keine super Leistungen bringen. Ich glaube, es war auch sehr, sehr viel Druck da, das rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft fertig zu kriegen und ich glaube auch Druck von den Konsumenten, die einfach nicht mehr warten wollten. Und im Endeffekt sind dann alle unglücklich am Ende. Also die Entwickler, weil sie ein halbfertiges Produkt rausgeben müssen, die Spieler, weil sie es nicht gescheit spielen können, gerade auf den Konsolen. Ja, ich glaube, es hat im Endeffekt niemand was davon, also zumindest in dem Fall nicht.
Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir machen hier alles professionell und nach Skript. Deswegen werfe ich jetzt die Definition von Crunch rein, weil das macht man ja dann immer mittendrin.
Genau.
Was ist denn Crunch? Crunch ist, wenn man über mehrere Monate immense Mehrarbeit leistet, also mehr als nur ein paar Stunden in der Woche. Da hört man dann Zahlen wie 80 Stunden Wochen oder sogar mehr. Und das nicht über 2, 3 Wochen zum Release, wo man es vielleicht nur am ehesten denken kann als Spielerin, sondern über Monate von, ja, teilweise ganze Entwicklungszeiten. Tobi, ich habe vernommen, du hast da ein paar Insider-Infos, dass das doch auch in der Adventure-Szene durchaus ein Mittel war, das man verwendet hat.
Ja, durchaus. Also wir haben ja mehrfach schon Studiobesuche gemacht und auch auf der Gamescom Entwickler getroffen. Und ich weiß leider nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr es gewesen ist, aber entweder war es zu passenderweise Overclocked oder zu 15 Days, wo wir ein doch sehr das klingt jetzt härter, als ich es eigentlich meine, wirklich fertigen Martin Gantefür getroffen haben auf der Gamescom. Fertig in dem Sinne, dass er halt wirklich total kaputt gewesen ist. Sich selber auch, wenn ich mich richtig erinnere, bezeichnet hat, ich fühle mich wie ein Wrack oder so. Er hatte zu dem Zeitpunkt mehrere Monate an der Fertigstellung des Spiels gearbeitet schon und auch also wirklich mit viel Überzeiten dann und hat dann rechtzeitig versucht, zur Messe eine funktionierende Demo zusammenzubauen mit seinem Team. Und das war wohl schon ein sehr, sehr extremer Druck. Aber auch ansonsten, wenn man mal durch Spielestudios tourte, ich war mal mit einem Kollegen von der Corner bei einem Studio, wo wir, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, wo wir an einem Freitag und Samstag das aktuelle Spiel von denen anspielen konnten. Wir haben es sogar komplett durchspielen können, haben dann da ein Preview zu gemacht und Interview und sowas. Und da war es dann auch so, dass eben das Entwicklerkernteam, was zu dem Zeitpunkt 4 Leute waren, die komplette Zeit da gewesen ist und am Spiel gearbeitet haben, während wir also nebenan gespielt haben. Und naja, der Freitag ging dann irgendwie bis 12:30, wobei auch noch ungefähr eine Stunde gemütliches Beisammensein war, wo man einfach mal ein bisschen geplaudert hat und ein bisschen Abendessen zu sich genommen hat. Und der Samstag ging auch nochmal extrem lange, bis wir dann irgendwann dann unsere Sachen gepackt haben und spät abends nach Hause gefahren sind. Und das war für die aber ganz normal. Das heißt, also die hatten sich dann auch für den Sonntag nochmal wieder zum Arbeiten verabredet. Ja, und da haben wir uns natürlich so erstmal nichts bei gedacht, weil das Spiel sollte bald fertig werden. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das sind jetzt auch nur 4 Leute irgendwie. Aber auch bei einem anderen Studio, was wir schon ein paar Mal besucht haben, ist es so, dass da auch die Designer einfach, je dichter das Release-Datum eines Spiels kommt, umso mehr sieht man denen an, dass die einfach wirklich am Ende sind mit ihren Kräften und echt auf dem Zahnfleisch gehen. Und ja, gesund ist es nicht. Also ich nehme noch mal einen Entwickler, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der dann echt sagte, ja, also guck dir meine Haare an, die sind jetzt komplett grau und das ist jetzt innerhalb des letzten halben Jahres passiert. Also der war vorher, hatte er halt normale Haarfarbe, also seine Naturfarbe, und dann innerhalb von 4-5 Monaten, in denen er wirklich Crunch gemacht hat, ist er halt komplett grau geworden. Und da fragt man sich dann auch, ja, hängt das vielleicht zusammen? Ist das vielleicht doch nicht so gesund, wenn man da über Stunden und Wochen und Monate nicht aus dem Büro, nicht vom Rechner wegkommt? Naja, und in der aktuellen Gain, die liegt hier gerade neben mir, berichtet auch der LucasArts Roundtable schon von der Entwicklung von Monkey Island 2, und selbst da hatten sie wohl extremen Crunch. Was im Nachhinein auch nicht verwundert, wenn man sich überlegt, dass das Spiel relativ kurz nach dem ersten Teil schon auf den Markt gekommen ist. Ja, also es gibt, glaube ich, in der Adventure-Szene sehr wenige Studios, die ohne Crunch auskommen. Und ich glaube, zumindest würde ich es denen unterstellen, dass zumindest King Art da als Positivbeispiel gelten kann, weil der Jan Theissen zumindest mal gesagt hat, dass sie schon darauf achten, dass sie ihre Mitarbeiter fair behandeln und nicht so viel auf Crunch setzen. Naja, ob es dann wirklich so ist, weiß man erst, wenn man da ist, aber zumindest hab ich von denen noch nichts Gegenteiliges gehört, was bei vielen anderen Studios doch eben nicht so ist, leider.
Das ist eher ein guter Punkt. Da muss man gleich sagen, die Industrie ist natürlich kein schwarzes Schaf, nicht jeder da cruncht, sondern es gibt natürlich nur einige, die es dann machen. Vor allem je größer das Projekt, oder wo es natürlich auch gefährlich ist, wenn es kleine Studios sind, weil dann einfach halt das Miteinander abhängen dann schnell zur Arbeit wird. Wo du die Frage gestellt hast, boah, was war denn das? Was hast denn du gesagt?
Meinst du mich jetzt?
Ja, wo ich mir gedacht habe, möglicherweise ist es auf Crunch zurückzuführen, dass er graue Haare bekommen. Das wäre ein Fall für Jonathan Frakes und X-Factor gewesen. Und gedacht, kann es sein, dass hier jemand graue Haare aufgrund von Crunch hat.
Reiner Zufall, reiner Zufall.
Ganz klar Zufall. Sie haben ihn einen Bären aufgebunden.
Manche Leute färben sich die Haare ja freiwillig, weil es einfach gut aussieht.
Ja, das war mal ein Trend mit den grauen Haaren.
Ja, so hatte ich auch mal. Jetzt sind sie von selbst grau, super.
Ja, das kommt eh früh noch. Ich weiß nicht, warum man das färben muss. Das geht eh von selber.
Ja, spart man sich Geld.
Ja.
Ja, total. Und jetzt zu Corona ist es eh schwieriger geworden mit dem Färben gehen und so beim Friseur. Ja. Also vielleicht ist es einfach so.
Wahrscheinlich werden sie auch ein paar fragen, warum man jetzt denn genau jetzt eine Person explizit aufnehmen und den Namen nennen. Ich kann mich nur erinnern, dass einer der ersten Gamescoms, wo ich dabei war mit uns, war dann einmal ein Treffen mit Martin Gante für, wo es nur vor State of Mind darum ging, was denn sein nächstes Projekt war. Und da hat er relativ offen über die Zeit erzählt und dass er da komplett am Ende war und ihm dann quasi 1-2 Jahre gekostet hat, dass er wieder da ist. Also deswegen, damit geht er auch relativ offen mittlerweile um und sagt, das war eine schlimme Zeit.
Ich glaube, Martin ist ja auch als Lehrer tätig.
Genau.
Für angehende Spieleentwickler. Und ich glaube, er gibt diese Erfahrung auch Leuten in seinen Kursen weiter, ne? Dass man also vernünftig planen sollte, damit man möglichst eben solchen Raubbau an der eigenen Gesundheit eben einfach unterlassen sollte.
Ja, die Planung.
Und wir haben das damals auch, glaube ich, sogar getwittert. Also wir haben auf jeden Fall irgendwie schon während der Gamescom darüber geschrieben, dass wir Martin da getroffen haben, der ziemlich K.O. war aufgrund der Entwicklung seines neuesten Spiels. Also es mag 15 Days oder Overclock gewesen sein, wahrscheinlich beide. Bei 15 Days kam dann ja auch noch die schwierige Situation um DTP und so mit dann dazu. Und da war die Entwicklung generell, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist auch ein Thema, über das Martin nicht mehr gerne redet, 15 Days. Aber dafür hat er ja auch sehr viele andere gute Spiele, die wirklich gut geworden sind. Peter, da schneiden wir raus. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus.
Danke, Martin. Bleib drin.
Bleib drin. Nein.
Aber guter Punkt ist, im Skript umwerfen sind wir heute eh schon gut.
Ja.
Weil Planung angesprochen worden ist. Wir sind ja gerade noch immer in der Pandemie und wer wahrscheinlich die letzten News so verfolgt hat und vor allem auch außerhalb der Adventures wird es relativ schnell gemerkt haben, sowas mit fixe Terminzeiten. Wir wissen einen Monat vorher, ob das Spiel rauskommt oder nicht und dann gibt es doch plötzlich wieder Verschiebungen, ist relativ häufig. Im großen AAA-Bereich. Also Jason Schreier hat da erst vor kurzem getwittert und ich glaube auch auf Bloomberg geschrieben, dass es eigentlich derzeit kein einziges Spiel von den ganz Großen gibt, die fix dieses Jahr rauskommen, weil sie mit der Pandemie und mit der Planung extrem kämpfen. Wo man halt auch wieder erkennt, vermutlich ist die Industrie mittlerweile es einfach gewohnt, in den letzten Monaten zu crunchen. Ja. Und diese Zeit fehlt ihnen oder ist nicht einkalkuliert worden. Aber der Ralf Adam sagt zum Beispiel immer, der bekannte deutsche Game Producer, dass Crunch meistens mehr Zeit kostet, wie es ist. Das kann auch gut sein, aber ich glaube trotzdem, dass die Projektmanager da zum Teil ein bisschen damit rechnen, fast, dass man da vielleicht noch mehr Zeit reinpulvern kann, was natürlich auch im Homeoffice, wer zu Hause ist bei der Familie, geht nicht freiwillig um 11 am Abend und mal kurz am PC und arbeitet. Vor allem, weil halt das Umfeld fehlt. Wenn es 10 Leute machen, dann macht es, aber man sitzt halt alleine zu Hause.
Aber vielleicht ist ja dann gerade die Pandemie in dem Fall eine Chance, dass die Studios ein bisschen umdenken.
Ich glaube, die Studios müssen umdenken. Ja. Derzeit einfach der Shitstorm viel zu drastisch ist bei den großen Studios. Weil jetzt bei fast allen großen Entwicklungen das Thema Crunch nicht nur bei Cyberpunk, auch bei Red Dead Redemption. Ja. Also es ist eigentlich überall gewesen. Deswegen können sie es eigentlich gar nicht mehr so richtig leisten. Ich meine, ich glaube, es wird wahrscheinlich trotzdem noch passieren, zwangsläufig, aber...
Ja, aber nicht in dem Ausmaß vielleicht.
Wahrscheinlich nicht mehr ganz so drastisch.
wäre zumindest so zu wünschen, ne?
Ja.
Interessant finde ich, dass man, wenn man, also dass sich auch viele Firmen hinstellen und sagen, nein, wir haben definitiv keinen Crunch gemacht. Also Red Dead Redemption 2 ist da das Sahnebeispiel. Und dann stellt sich aber später raus, oh doch, ja, auch da ging nichts ohne Crunch. Und da war es dann auch hart, ne? Also das ist, glaube ich, so eine Standardgeschichte inzwischen, wie ihr schon gesagt habt. Und also die fest eingeplant wird einfach. Und das,
was ja eigentlich absurd ist, weil man könnte einfach vorher vernünftiger planen, damit sowas dann gar nicht notwendig ist.
Ja, bei so großen
Entwicklungen
würde man meinen, ja. Ich meine, schlimmer ist es wahrscheinlich noch bei den kleinen Indie-Studios, bei den 2-3-Mann-Teams, die eigentlich teilweise auch gar keine andere Wahl haben, als das durchzuboxen.
Ja.
Was ich da, wenn man sich da erinnert an Code 7, was sie da öffentlich gepostet haben, wo sie da so nebenbei noch ein zweites Projekt gestartet haben, weil sie sich sonst finanziell nicht mehr leisten hätten können.
Ja.
Und dann halt einfach irgendwann mal komplett ausgelaugt und ausgepowert waren. Also, aber da ist halt auch, da gibt es halt auch keine Alternative im Endeffekt.
Ja.
Das man muss die crunchen, sonst gibt es das Studio nicht mehr.
Genau.
Ja.
Bei den Kleinen ist halt echte Gefahr. Wenn es finanziell schwierig ist, was willst du denn tun? Natürlich musst du arbeiten. Weil es geht ja deine Existenz dabei flöten.
Ja.
Und du kannst aber nicht dich beschweren bei den Medien.
Ja.
Weil haben das Chef meistens selber gehört.
Aber mein Chef lässt mich crunchen, das bin ich.
Hat was Schizophrenes.
Ja, das ist aber auch ein Unterschied, weil wenn das Studio dir selbst gehört, das wird, glaube ich, auch, werden auch viele Leute bestätigen, die selbstständig sind und ich sag mal, eine kleine Ich-AG haben oder der Schlosser hier aus der Nachbarschaft oder sowas, der den Laden leitet, die haben durchaus mal, wenn es überhaupt mal dazu kommt, selten eine Woche mit 40 Stunden, sondern eher 60 oder 70 Stunden.
Ja.
Da ist aber der Unterschied, die sind der Chef, denen gehört der Laden.
Ja.
Wenn du ein Softwarestudio hast und da ein Spiel entwickelt wird und dann da irgendwelche Praktikanten oder geringfügig Beschäftigte hast und die dann auch irgendwie, ich sag mal, kontrolliert werden, weil, keine Ahnung, der Bus 5 Minuten zu spät gekommen ist oder so, müssen sie dann abends mindestens eine halbe Stunde nachsitzen und sind aber sowieso schon bis 11 da abends, dann das ist irgendwo das Problem. Also wenn es mein Laden ist, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass er läuft. Und wenn ich dann 80 Stunden arbeiten muss, ja, dann ist es so. Wenn mir das nicht passt, muss ich was anderes machen. Aber als Mitarbeiter und das dann von den Mitarbeitern zu fordern, nach dem Motto, mach oder geh, das ist, glaube ich, das Problem von Crunch.
Das stimmt, ja, die Freiwilligkeit.
Ja.
Wenn man es freiwillig machen kann, ist klar, aber momentan scheint das nicht der Fall zu sein. Aber da ist wahrscheinlich auch wieder das Problem, dass es keine vernünftige Gewerkschaft gibt, die sich dafür einsetzen würde. Das wird ja immer wieder kritisiert, dass das einfach nicht vorhanden
ist. Was eigentlich ein Wahnsinn ist, weil das eigentlich, also ich meine, hin und wieder 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, hat, glaube ich, jeder schon mal machen müssen, je nachdem, in welchem Bereich, also in der PR kommt das auch laufend einmal vor, aber nicht in dem Ausmaß. Also das ist dann vielleicht einmal 1-2 Wochen lang, wenn irgendwas Größeres ansteht, in der größeren Kampagne oder sowas. Und danach hat man halt dann ein paar Tage frei. Also das lässt sich dann verkraften. Das ist dann ein Kadauerzustand. Da weiß man, dass es beendet ist, abgesehen davon, wenn sich das häuft, dann geht man halt zur Arbeiterkammer und beschwert sich.
Ja. Die können nicht einmal das machen, die Entwickler.
Also ich bin Systemadministrator, ich kenne es halt auch, ne, dass man dann eben mal eine Nachtschicht machen muss, wenn Microsoft wieder irgendwelche Löcher in ihrem Exchange-Server hat oder so.
Ja.
Aber das ist dann mal ein Tag oder mal vielleicht auch mal ein Wochenende, wenn man irgendwie eine Systemumstellung hat.
Ja.
Und dann hat man auch nicht den Montag danach frei, sondern ist man auch der Erste im Betrieb, falls irgendwas nicht geht. Aber das ist mal eine Ausnahme und das ist dann wirklich mal für ein paar Tage und nicht über Monate hinweg. Mhm. Und was ihr auch sagtet, auch aus einem Off-the-Record-Gespräch, deswegen nenne ich jetzt auch keinen Namen, aber mit einem deutschen Entwicklerstudio war auch ganz eindeutig dann die Aussage vom Studiochef zu hören, naja, also unsere deutsche Arbeitsgesetzgebung verhindert eigentlich, dass wir gute Computerspiele machen. Und die Gewerkschaften auch. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie mein, also ich bin auch Gewerkschafter, ich stehe ich zu, jeder, der mein Facebook-Konto mal gesehen hat, weiß das. Und ich frage ihn, wie meinst du das? Und sagt er, naja, also wir dürfen nicht mehr als x Stunden in der Woche arbeiten. Und das ist ein Problem. Und ich sage, wieso ist das ein Problem? Ja, weil wir damit international nicht konkurrenzfähig sind. In den USA arbeiten sie 80 Stunden die Woche, in Deutschland darfst du halt 50 Stunden arbeiten. Ich sage, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Weil eben genau vor dem Hintergrund, irgendwann bist du einfach K.O. und kannst die Leistung nicht mehr bringen und baust mehr Fehler ein, als dass du sie behebst. Ja, und dann kam so als nächstes, naja, und dann wollen ja irgendwelche Gewerkschaften mitsprechen und dann hast du noch weniger Arbeitszeit und dann geht's los mit Tarifvertrag und mehr Urlaub und diese ganze Mitbestimmung und alles, das hindert uns. Und ja, was ich verstehen kann, gerade in IT-Unternehmen ist es häufig so, dass die Arbeitszeitregelung, also dass man sich seine Arbeitszeit nicht frei einteilen kann, gerade in der IT-Branche gibt es auch gern Leute, die nachts arbeiten. Das mag in den Augen dieser Leute echt ein Problem sein, aber auch dafür gibt es eigentlich gute Gründe. Und wenn man nachts arbeiten muss, dann soll es dafür auch irgendwelche Zuschläge geben oder entsprechende Freizeiten anschließend. Wenn man das freiwillig macht oder machen will, okay, gut, dann muss es aber auch dafür irgendwie einen vernünftigen Grund geben, weil nachts ist man meistens nicht so produktiv, auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und aber solche Aussagen gehen halt einfach nicht aus Sicht eines. Also jeder Schlosser muss sich daran auch halten, ne? Und dann, wenn sich dann eine Branche hinstellt und sagt, naja, wir wollen aber hier, uns interessieren die Gesetze nicht und die stören uns nur. Hm. Ja, das ist bei BMW oder Daimler oder VW auch nicht anders.
Kommt dann dazu, was gerne gesagt wird, solange man cruncht, solange braucht man dann eigentlich auch wieder Erholung, wo man dann nichts mehr tut. Also wer 6 Monate cruncht, bräuchte dann eigentlich 6 Monate Urlaub, bis man dann wieder auf dem Level ist, den man vor dem Crunch hat, um von der Leistung her. Was natürlich dann nur schlimmer ein Knieschuss ist, weil dann, ja gut, können sie länger arbeiten und dann, ja, dann gehen wir dann mal 2 Jahre in Urlaub.
Sehr schön. Dann fallen sie oder landen im Burnout oder dergleichen. Und genau. was du gesagt hast, wo wir mit diesen diese Beschwerden seitens der Arbeitgeber oder Studios von wegen, wir können die Leute nicht zu viel arbeiten lassen, wie wir gerne würden. Wenn ich das als Arbeitnehmer höre, denke ich mir, danke, ich will für dich nicht arbeiten. Also das finde ich total abschreckend. Wenn ein Arbeitgeber sagt, ach blöd, da gibt es Gesetze und Obergrenzen, wie lange jemand arbeiten darf, ich finde das abschreckend.
Aber gerade in der Games-Branche hast du, glaube ich, auch viele Leute, die einfach das als Sprungbrett nehmen, ne? Und dann sehen, okay, ach, hier ist das nette Entwicklerstudio, ich sag mal, aus der eigenen Stadt oder so, oder von nebenan. Und die machen Spiele, die mir gefallen, die haben vielleicht einen tollen Artstyle oder keine Ahnung, ne, machen irgendwie sonst irgendwelche tollen Sachen gerade und dann möchte ich da gerne für arbeiten und dann haben die da auch noch einen Praktikantenjob und ohne das kommst du da ja gar nicht rein. Ja. Deswegen ist auch das, was Peter eben gesagt hatte, wenn du 6 Monate Crunch machst, brauchst du 6 Monate Erholung, damit du wieder auf dein Leistungslevel kommst. Das ist für die Firmen kein Problem, weil du hast, also ich sag mal, du machst deinen Crunch, na, dann ist das Spiel irgendwann veröffentlicht und dann wird das Team sowieso entlassen.
Genau.
Dann machen die halt 6 Monate Erholung, sage ich jetzt mal, auf Kosten vom Arbeitsamt. Ja. Also das ist jetzt mal hart ausgedrückt. Nicht jedes Entwicklerstudio schmeißt sein Team raus, wenn das Spiel fertig ist. Aber das passiert durchaus. Ja. Und nicht nur in Deutschland. Das so. Genau. Also ich glaube, in der Spielebranche ist das auch ein recht großes Problem.
Ja, aber motivierend ist auch was anderes. Also wie werden die Leute dann damit fertig? Ich meine, ich kenne es aus der Gastronomie. Mein Cousin hat früher Also der Koch Kellner gelernt und hat halt früher Wintersaison am Arlberg gearbeitet, also wirklich 6 Monate Vollgas durch. Und der hat dann wirklich auch bis zur Wintersaison, also ist dann in Urlaub gegangen und hat bis zur nächsten Wintersaison genau gar nichts gearbeitet, weil der fertig war. Und dann halt bei der nächsten Wintersaison wieder rauf am Arlberg, wieder ein halbes Jahr durchgearbeitet und also immer wieder von vorne, bis der irgendwann mit Anfang 30 gesagt hat, er kann nicht mehr. Also
ja, die halt Hire- und Fire-Politik
ist zumindest genauso grauselig und rücksichtslos.
Ja, voll. Diese Hire- and Fire-Politik, wie es zum Beispiel jetzt berüchtigterweise mal bei Naughty Dog eine Zeit lang den Uncharted-Machern berichtet wurde, fällt dir halt dann irgendwann am Kopf, außer du sagst halt, ja, wir sind so bekannt oder wir sind so gut, uns ist das doch egal, dann gehst du halt. Das nächste Spiel machen wir mit den nächsten, weil sie stehen Schlange. Ja. Und dann ist es halt noch schwieriger, weil dann kommen so Statistiken daher, wie der durchschnittliche Spieleentwicklerin oder die durchschnittliche Spieleentwickler, die sind 6 Jahre oder was in der Spielebranche und wechseln dann. Ja, warum? Weil sie dann noch kaputt sind.
Ja.
Und da glaube ich, ist auch das Problem mit der Freiwilligkeit. Bei Indie-Studio, wenn freiwillig cruncht, weiß ich auch nicht, ob es gut ist, weil wenn sobald es krankhaft wird, machst du es ja dann auch nur mehr semi-freiwillig. Ein Teil von dir kann wahrscheinlich gar nicht mehr anders und möchte das. Anderer Teil ist aber schon längst am Abschalten.
Ja, und selbst wenn im Indie-Bereich das Studio selber gehört, wenn du quasi ums Überleben kämpfst, dann ist es auch eine zweifelhafte Freiwilligkeit.
Ja, vor allem, das ist ja noch ein zusätzlicher Stressfaktor, wenn du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ich muss das schaffen, weil ich sonst finanziell ruiniert bin und nicht mehr weiß, wie ich meine Miete zahlen soll oder was zum Essen, das ist ja brutaler Druck.
Ja, und extrem viele Indie-Studios machen ein Spiel und sind dann weg vom Fenster. Ja. Das sieht man immer, wenn man die Release-Liste nachschaut.
Ja, leider.
Ja, das ist natürlich auch, was ich ja schon sagte, wenn das Studio dir selber gehört, das ist natürlich auch echt bitter, wenn dann auch noch die Existenz dranhängt. Ne? Also als positives Beispiel ist da vielleicht Kill Monday Games auch zu nennen, die sich nach dem ersten Kickstarter und mit den danach folgenden Einnahmen ihres Adventures dann auch ein Leben aufgebaut haben. Ne? Also deren erstes Spiel hat ihnen das Haus finanziert und weitere Entwicklung möglich gemacht. Ne? Das heißt also, die haben sich dadurch ihre Existenz aufgebaut und haben, also ob sie nun einen Crunch gehabt haben, weiß ich nicht, aber bei einem Zwei-Mann-Team ist auch eigentlich nahezu davon auszugehen. Aber das kann eben auch gut gehen. Ne? Und diese Hoffnung treibt eben sehr viele auch an. Jeder will irgendwie das nächste Minecraft entwickeln und hofft dann darauf, dass er dann damit irgendwie den Durchbruch schafft. Und das macht natürlich noch abhängiger von dieser ganzen Problematik.
Ich habe teilweise auch ein bisschen den Eindruck, dass teilweise auch so ein bisschen so, sagen wir mal, romantisches Denken dranhängt. Also ich kann mich erinnern, voriges Jahr, als Cyberpunk rauskam, oder kurz bevor Cyberpunk rauskam und die ganzen Crunch-Gerüchte sich bewahrheitet haben, wie entsetzt die Leute waren, dass CD Projekt Red, die so quasi unangreifbar waren oder halt immer so als das nette Studio von nebenan gegolten haben, trotz ihrer Größe, dass die sowas machen. Ein Großteil der Leute war einfach entsetzt und da frage ich mich dann schon, wie naiv kann man bitte sein? Was glauben die, wie so ein großes Spiel zustande kommt? Oder halt, ich bin mir sicher, die haben auch bei den Witcher-Games schon gecrunched, zumindest beim dritten. Und die haben dann, glaube ich, ein bisschen einen Image-Schaden dadurch erlitten, weil eben viele Spieler geglaubt haben, das ist so ein nettes, quasi familiäres Studio, die machen das nicht. Und dann kommt raus, sie machen es und die Leute sind vergrätzt. Ich finde das ein bisschen blauäugig. Also das ist ein bisschen so, eben wie gesagt, ein bisschen romantisches Denken, genauso wenn man sich denkt, ja, ich mache jetzt ein kleines Studio und ich mache das nächste Minecraft. Ja, da gehört halt auch viel Glück dazu, weil nur unter Anführungszeichen programmieren bis zum Umfallen ist ja keine Garantie, dass man dann Erfolg hat. Also ich glaube, da gehen viele Leute einfach auch mit falschen Erwartungen rein.
Ja.
Spieler und Entwickler.
Was ich mich gefragt habe, warum das Thema jetzt in den letzten Jahren so aufkommt, und ich habe mir gedacht, vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass gerade bei diesen AAA-Produktionen Spiele schon so komplex geworden sind, dass die Entwickler halt teilweise auch gar nicht mehr das Endprodukt sehen, sondern immer nur diesen kleinen Teil, an dem sie gerade arbeiten. Mhm. Und wenn du dann halt quasi Monate, Jahre lang immer nur diesen kleinen Miniteil siehst und nicht mal weißt, wofür du das Ganze machst, ist das, glaube ich, noch unangenehmer, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht verstärkt das dann auch die Wirkung von dem Crunch.
Dass man sich irgendwann fragt, wozu mache ich das alles, weil das ganze Ganze einfach fehlt.
Genau, es kann ja psychologisch nicht so angenehm sein, wenn du halt wirklich nie weißt, was da jetzt wirklich das Gesamtendprodukt ist.
Man kann mir vorstellen, dass das noch ein zusätzlicher Stressfaktor ist und frustriert.
Ja. Wahrscheinlich, über so einen langen Zeitraum zumindest.
Ja. Man kann schon sehr altes Thema, wenn man die Dokumentationen oder die Bücher zu Atari anschaut, selbst da ist er groß gecruncht worden, nur halt mit Drogen, Alkohol und Prostituierte. Wenn man sich die Geschichten zumindest so anhört, dann denkt man sich schon so ungefähr, war wahrscheinlich die Rolling Stones Zeit auch. Und halt Anfang 2000, dann ist halt dann nochmal hochgekocht mit den EA Spouse Stories, wo eben auch die Ehefrauen von Entwicklern einen Sammelbrief, ich glaube im Forum und auch direkt in der Firma selbst rausgeschickt haben, dass die Ehemänner nicht mehr können und kaputt sind, weil sie halt zu viel gearbeitet haben. Da war es dann nochmal groß und war es dann das erste Mal, glaube ich, ein Thema in der Spiele. Im Spielejournalismus und jetzt ist es wieder ein bisschen reingeschlafen. Jetzt kommt es wieder. Warum? Wahrscheinlich echt, weil halt mittlerweile es deutlicher zu sichtbar wird. Vorher war es halt, wir haben halt gemeinsam dann gezockt. Beinhard, man hatte da getestet das Spiel. Heutzutage ist es das nicht mehr, dass, keine Ahnung, der Sounddesigner oder die Animateurin oder die Grafikdesignerin jetzt dann sie abends hinsitzen und das Ganze an- und durchtestet und spielt, sondern da wird halt weiter gearbeitet. Das andere war genauso Arbeit, aber das
hat Spaß gemacht.
Wurde wahrscheinlich so nicht aufgefasst, weil dann wurde halt einfach mal das Spiel gezockt und dann ist man halt mal 3 Stunden geschlafen und dann geht es wieder weiter. Und darum wahrscheinlich ist es jetzt sichtbarer. Früher war es wahrscheinlich genauso fatal, nur es wurde vielleicht nicht so aufgenommen. Aber
Vielleicht.
Und es wird halt auch mehr kommuniziert. Also gerade wenn dann ehemalige Entwickler sich oder Programmierer sich immer wieder zu Wort melden und einfach das aufzeigen, bleibt das Thema halt schon auch präsenter. Und ich glaube, die sozialen Medien helfen da schon auch noch mit, dass es weiter verbreitet wird und am Köcheln bleibt. Also, das hat sich ja alles auch im Vergleich zu vor 20 Jahren viel weiterentwickelt. Die Kanäle sind ja auch mehr und effektiver worden.
Das schon, aber ich meine, einerseits reagieren die Medien drauf und bei den ganzen Spielern und sowas gibt es einen Aufschrei, aber gleichzeitig hat man ja nie das Gefühl, dass da jetzt mehr Geduld da wäre.
Es ändert sich nicht wirklich.
Nein, nicht wirklich. Der Druck ist extrem, man braucht sich nur die Foren von den großen Spielen. Das ist die Hölle. Also wenn dann nach 2 Tagen nicht der Patch da ist, dann gibt es ein Theater ohne Ende. Aber die Leute haben einfach auch kein Verständnis dafür, wie komplex das Ganze in einigen Spielen halt geworden ist. Ich meine, das kann man nicht einfach so mal in 1-2 Tagen patchen. Ja. Selbst wenn du die Leute halt nur 20 Stunden arbeiten lässt pro Woche, das geht sich nicht aus. Da bräuchtest du tausende Menschen, die was dran arbeiten. Ja. Aber es ist halt echt dann schwierig.
Also ich glaube, bei den Spielern ist einfach. Entschuldigung.
Ja, sagst du.
Ich glaube, bei den Spielern ist einfach auch sehr viel Anspruchsdenken da, so von wegen, wir haben jetzt schon so lange gewartet und wir zahlen dafür oder wir haben es vielleicht vorbestellt, wir wollen das jetzt haben und bitte perfekt und am besten vorgestern. Also da ist einfach so dieses, mir fällt jetzt nur das englische Wort, ein Entitlement.
Ja, Entitlement, ja? Das ist extrem stark, das merke ich.
Ja.
Absolut. Warum hat George R. R. Martin noch nicht mein Buch fertig geschrieben?
Ja, genau. Warum schreibt er nicht endlich Winds of Winter fertig? Warum macht er 100.000 Game of Thrones Spin-off-Serien? Ja, war erst neulich wieder.
Da braucht es wirklich mehr Sensibilität auch auf der Seite.
Ja.
Und nicht nur ich zahle dafür, ich will was dafür haben. Ich habe zum Beispiel, also als damals Witcher 3 angekündigt war und dann verschoben wurde, nochmal verschoben wurde, haben wir gedacht, egal, dann verschiebt es, so oft es notwendig ist, wenn das Spiel dann dafür gut ist. Also ich persönlich habe damit jetzt kein Problem. Ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn sie Cyberpunk nochmal verschoben hätten. Dann kommt es halt irgendwann später. Also wenn das dann dafür gut funktioniert und die Entwickler auch nicht ewig lang crunchen müssen, soll es mal recht sein. Weil das Produkt wird ja dadurch auch nur besser. Also es hat ja niemand was davon, wenn das schnell fertig gemacht wird, um das Weihnachtsgeschäft zu bedienen und um die aufgeregten Fans zufriedenzustellen, dann kommt was Fehlerhaftes raus und die sind erst wieder angefressen. Das ist ja sinnlos. Hat ja keiner was davon.
Ja, wobei ich das auch ein bisschen einfach finde, wenn man sagt, der Kunde muss sich halt mehr in Geduld üben. Ne? Also ich meine, jeder weiß, wie nervig das ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, deine Heizung ist kaputt und du kriegst keinen Handwerker. Ne?
Das ist aber was Lebensnotwendiges.
Ja, oder von mir aus, keine Ahnung, du kaufst ein Auto und da klötert irgendwie was. Ne? Dann kann ich damit zur Werkstatt fahren und dann reparieren die das. Aber wenn...
aber Auto ist ja wieder was anderes. Das kann man zumindest schnell reparieren. Ein Spiel, das...
je nachdem, was kaputt ist.
Spiel, das alleine jetzt schon also 70 bis 140 Stunden oder sowas dauert zum Spielen, das kannst du halt nicht einfach so in 2-3 Tagen oder sowas reparieren.
Nee, natürlich nicht, aber... trotzdem habe ich als Käufer ja auch irgendwo den Anspruch, dass das Ding zumindest funktioniert. Ne? Und natürlich bin ich dann ungehalten, wenn das nicht ist. Ja, also wenn man ein nagelneues Auto klappert oder irgendwie, ich sag mal, der Motor geht nach 100 Metern immer wieder aus, dann ist das doof. Dann stehe ich beim Händler aber auch auf der Matte und beschwere mich. Ne? Und wenn ich ein Spiel gekauft habe, was andauernd auf meiner Kiste abschmiert, und das viele andere auch haben, dann kann ich das schon verstehen, dass man da wütend ist.
Natürlich ist man da wütend, aber trotzdem ist es halt, ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen, ich bin jetzt total ungeduldig, ich will es jetzt endlich haben, und ich bin beleidigt, wenn es dann rauskommt und es funktioniert nicht so ganz. Also ich verstehe beide Seiten. Ich war seit 10 Jahren auf den 6. Band von Song of Ice and Fire und es wird einfach nicht fertig. Und wenn es dann da ist und schlecht ist, rege ich mich wahrscheinlich auch auf. Also
ja, sicher, aber es geht ja eher nur so um ein Mittelding quasi.
Ja, genau. Mhm.
Ich glaube, es ist eine Sache der Planung halt großteils. Wenn ihr als Spieleentwickler sagt, da ist es draußen und es ist fertig und ich weiß eigentlich selber schon, das wird schwierig, dann mache ich irgendwas falsch. Und wenn dann, keine Ahnung, was hatten wir dann in letzter Zeit für ein Spiel, was 6-7 Mal verschoben worden ist?
Cyberpunk?
Ja, wahrscheinlich Cyberpunk. Dann war sie halt, und wann man dann auch noch die Berichte so hört, was zum Beispiel der Jason Schreier geschrieben hat oder andere, dass da halt dann echt in der Planung viel schief gegangen ist, dann fragt man sich, dann sind nicht die Entwickler schuld, muss ich denen nicht Morddrohungen geben, sondern ich sage einfach, liebe Firma, plan's doch ordentlich. Macht's es richtig, ihr habt das Geld. Ich meine, das Spiel hat sich nach einem Tag so verkauft, dass es quasi finanziell positiv ist. Dann hätte ich doch eigentlich die Möglichkeit gehabt, dass ich das gut durchplane. Aber da vorher ist eh gerade gefallen, Tobi, du hast das, glaube ich, gesagt, das wird einfach ein bisschen blauäugig, oder Susanne, du warst
das. Das war hier.
Da wird blauäugig rangegangen. So, ja, das schaffen wir dann schon. Da rücken wir zusammen und trinken ein Bier und arbeiten heute mal 1000 Stunden in 2 Monaten. Yay!
Ja, aber ich sag's jetzt mal so, ich glaube nicht, dass CDPR es veröffentlicht hätte, wenn sie davon ausgegangen wären, dass es so läuft. Also ich glaube, das war dann nicht hundertprozentig so klar.
Ja, da kommt halt wieder die Pandemie-Geschichte. Jetzt zur Zeit testen, wie wirst du denn groß was testen, wenn...
Ja, abgesehen davon, selbst wenn du es testen kannst, es sind so viele unterschiedliche Systeme. Ich meine, es ist sogar auf denselben PlayStation 4s unterschiedlich von den Problematiken.
Ja.
Auf derselben Konsole. Und wie willst du das dann testen?
Ja, klar. Ja. Das ist allgemein, wir sind ja gerade in einem, wir haben gerade die PS4, wir haben die PS4 Pro, wir haben die Xbox One, wir haben die Xbox One S, wir haben die Xbox One X, wir haben den PC in seinen Millionen Ausführungen, wir haben die PS5, wir haben die Xbox Series X, wir haben die Xbox Series S, wir haben Google Stadia, wo auch wieder mehrere Hardware-Spezifikationen dahinter stecken. Wie?
Ja.
Wirst du das, gut, also es ist einfach mittlerweile, glaube ich, der perfekte Sturm. Die Spiele sind wahnsinnig komplex geworden. Die Hardware ist sehr unterschiedlich und sehr divers geworden. Und die Testerei ist gerade schwierig. Und die Branche hat allgemein das Problem von Crunch und schlechter Planung.
Und du hast noch die ständigen Updates bei den Grafiktreibern und so weiter, die massive Änderungen bedeuten. Das ist wirklich ganz heftig, wo dann Spiele einfach kaputt sind, mehr oder weniger, wenn das Update ist. Oder auch Software. Das ist echt schwer vorherzusehen, das Ganze.
Das hast du aber auch beim Betriebssystem schon, dass das dann kaputt ist nach dem Update.
Ja, eben, deswegen habe ich gesagt, auch Software.
Ja, der Systemadministrator weiß Bescheid.
Ja, jeder Windows-Nutzer kennt das, glaube ich.
Ja.
Richtig.
Und sogar bei Schnittprogrammen. Genauso. Ja, es ist wirklich schwierig geworden, das Ganze. Oder halt auch die Problematik bei Cyberpunk am Anfang, dass es halt, wenn du lange spielst, mehrere Stunden, dass dann die Probleme wirklich massiv werden. Aber selbst wenn du es testen würdest, ich meine, welcher Tester setzt sich hin und spielt 6, 7, 8 Stunden am Stück ohne Pause?
Das kommt aufs Spiel drauf an.
Naja,
als ich damals Assassin's Creed Origins für die Corner getestet habe, habe ich durchaus mal 6, 7 Stunden am Stück gespielt
am Wochenende.
Aber ja, das war auch gut.
Welcher berufliche Tester, der das wirklich professionell macht. Also nicht im Sinne von Review-Tester, sondern einfach Spieletester. Ja, klar. Das ist halt auch schwierig. Wie willst du das jetzt so testen, ohne Crunchen beim Testen?
Ja. Vor allem, du kannst es ja wahrscheinlich auch nicht komplett durchtesten. Oder zumindest nicht in der Zeit, die notwendig wäre, weil das, wenn das so umfangreiche Spiel ist, da brauchst
du. Genau, und teilweise ist es halt auch so, wenn du halt gewisse Aufgaben in bestimmter Reihenfolge hast, dann ist das Problem. Wenn du es nicht so machst, dann ist nicht das Problem. Wenn du die Quest vor der einen machst, dann ist vielleicht ein Problem. Wenn du die Quest danach machst, ist es vielleicht kein Problem. Das sind bei so großen Spielen gibt es einfach zigtausende Varianten, wie man es halt spielen könnte, und es ist echt, wie man es testen.
Ja. Du brauchst ja eigentlich Heerscharen und Testung.
Ja.
Die alle Eventualitäten abdecken, und dann kommt erst wieder irgendwo ein anderer Fehler ums Eck, den du
nicht gedacht hast. Aber ist es nicht, glaube ich, so, dass sie meistens so machen, dass die Tester dann halt auch mal spezielle Segmente halt durchspielen? Und da wäre dann halt auch wieder das Problem, dass du eigentlich vorher das andere auch spielen müsstest, aber wenn du halt nur einen Teil nimmst, dann funktioniert der wahrscheinlich besser.
Wie also wieder eine Sache der komplexen Spiele, die man mittlerweile Schwierigkeiten haben. Mal bei Adventures sieht man es ja auch nicht anders. Die großen Adventures haben auch dann ganz gern plötzlich irgendwann mitten im Spiel Probleme.
Ja.
Die kleineren sind halt relativ bugfrei, weil sie halt überschaubarer zu testen sind. Aber selbst da, ich spiele gerade Devotion. Ich habe gerade in einem Teil das Problem gehabt, dass ich einfach durch den Boden gefallen bin und jedes Mal neuladen durch den Boden gefallen. Und
nett.
Dann erst mit Austausch mit den Entwicklern, wo man einfach einen Support angeschrieben, ist dann draufgekommen, da haben wir einen Bock geschossen, du spawnst anscheinend in der Wand. Ja, hier, Patch.
Ja, aber das ist bei kleinen Entwicklern, ist mir das schon öfter aufgefallen, dass die teilweise extrem schnell reagieren, wenn man ihnen Fehler meldet, weil die einfach auch sehr dankbar dafür sind, wenn man denen das einmeldet. Also das war damals bei, mir fällt jetzt nicht mehr ein, wie die Entwickler geheißen haben, aber das war Edelmir and the 5 Magical Gifts, und das ist permanent abgestürzt in der Testversion. Also wirklich so alle 5 Minuten gefühlt, und die waren wirklich super. Die haben wirklich bei jedem Problem weitergeholfen, was nur gegangen ist, und die haben das dann auch repariert. Also die ursprüngliche Wertung war ja wirklich katastrophal. Dann haben die innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen nachgebessert gehabt, sodass ich das Ganze noch einmal spielen konnte, und dann hat alles funktioniert. Deswegen haben wir dann auch die Wertung draufgesetzt, weil die extrem schnell reagiert haben. Ja. Aber das geht halt auch nur, wenn man halt auch, ich glaube, da gehört auch sehr viel Willen dazu. Andere machen das nicht.
Ist halt auch der Vorteil von kleineren Projekten, dass man da halt auch besser das sofort reproduzieren kann und lösen kann. Wie gesagt,
und die haben auch eine überschaubarere Spieleranzahl, glaube ich. Also gerade solche kleineren Spiele, da ist es überschaubar, wenn jemand Probleme hat. Und gerade die Entwickler waren halt auch sehr aktiv im Steam-Forum. Das ist ja auch nicht bei jedem der Fall. Aber die waren jeden Tag online und haben sich mit den Spielern ausgetauscht.
Ja.
Aber da ist halt wieder das Problem, das darf man nicht für selbstverständlich sehen.
Das ist halt
nett von ihnen, aber es wird wahrscheinlich auch entsprechend mehr Arbeit sein, wie das, was sie
da machen. Na, sowieso. Aber das ist dann auch was, wo ich mir als Spieler freue und man denkt, boah, super, die nehmen das nicht nur ernst, sondern sie machen sofort was. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich kenne es anders auch, also von anderen Entwicklern, also Indie-Entwicklern, für die ich was getestet habe und dann irgendwo festgehängt bin, da kam nichts. Also das kommt auch vor. Das ist auch, wenn jemand mit Anfragen zugeschüttet wird, ist das auch verständlich. Also so Entwickler, die halt wirklich gleich reagieren und schnell reagieren, ist auch eher die Seltenheit. Mhm. Aber umso schöner ist es dann, wenn man gerade wo festhängt und die sofort reagieren. Wir haben sie damals, glaube ich, sogar eine Lösung geschickt, allerdings auf Italienisch, weil ich einfach hin und wieder festgehängt bin und eben dann noch irgendwelche Bugs drinnen waren und Glitches, die gemeint haben, wir wollen, dass du das spielst und testest, da ist eine Lösung. Also auf Italienisch, das war lustig, ich habe das alles dann mit Google Translate machen müssen, wenn ich mal nachgeschaut habe. Aber das war wirklich, das war echt cool von denen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele da zusätzlich arbeiten mussten, dass die einen Patch rausgebracht haben, der das ganze Spiel, nämlich das Spiel ist ja permanent abgestürzt, das war ja nicht nur manchmal, sondern das ist dauernd passiert und das waren teilweise auch die Grafiken weg oder das Inventar war weg. Und das halt über 30 Spielstunden hinweg. Mhm. Und die haben das trotzdem innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen oder so gepatcht gehabt, dass die Probleme einfach weg waren. Das muss ein Mordsaufwand gewesen sein.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
Ja. Umso cooler finde ich, dass sie es gemacht haben. Also, wie der Peter sagt, selbstverständlich ist es nicht.
Wie gesagt, hängt auch echt immer davon ab, wie komplex das Spiel ist.
Ja.
Wie das vor allem zu reproduzieren ist, das Problem.
Ja, in dem Fall dürfte es relativ einfach unter Anführungszeichen gewesen sein. Also, muss gewesen sein. Und die lassen sich ja dann teilweise auch die Systemdateien schicken. Also, schauen sich an, wo im System könnte es hängen. Die schauen sich, also die haben sich, glaube ich, in dem Fall auch das Safe-Game angeschaut und das relativ schnell reproduziert gehabt, aber das war auch ein sehr lineares Spiel. Also das war jetzt nicht großartig verzweigt oder komplex.
Wer sich fragt, warum Bracken-Tor ein bisschen länger braucht bei 100 Stunden Adventure-Spielzeit, wird wahrscheinlich jetzt die Antwort gerade rausgefiltert bekommen.
Blackenrock? Meinst du?
Blackenrock? Bracken-Tor war ja das nächste schon, gell?
Bracken-Tor war der Nachfolger von Barrow Hill, glaube ich, oder?
Ja, richtig. Ja. Ich verwechsle. Aber ja, es ist im Endeffekt die gleichen zwei Personen, die es betrifft.
Ja. Wobei einer von den beiden neulich, glaube Covid hatte oder nein, nicht Covid, aber der war
gesundheitliche Probleme.
Genau. Hat gesundheitliche Probleme gehabt und war ein bisschen war außer Gefecht, ist jetzt aber wieder im Einsatz und arbeitet an Silent Night weiter.
Ja. Gesundheitliche Probleme, das ist ohnehin so ein Thema bei Crunch, das ganz gut passt. Aber wir schweifen ab.
Haben
wir denn noch was zu Crunch? Hat noch wer was?
Wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel zum Crunchen, weil wir haben alles Mögliche schon ausgecrunched.
Ja, bevor wir da jetzt noch zum Crunchen anfangen, wir haben 22:05 Uhr. Werde das Ganze jetzt abmoderieren. Sage vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Podcast zu Crunch. Was ihr zum nächsten Mal zum Hören bekommt, werden wir unsere Patreons entscheiden. Da wird es wieder eine Umfrage geben. Oder wir nehmen einfach eins der beiden Themen, die noch über sind, die ebenso Stimmen bekommen haben. Wir werden es nur schauen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.